Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin Nathanael. Ich bin 27 Jahre alt, bin hier Teil der Jugend. Und ich dachte, ich mache mal einen kleinen Aufruf direkt zu Anfang. Und nutze die Gelegenheit, dass hier so viele Leute sind und vielleicht auch manche Leute auf YouTube dabei sind oder den Podcast hören im Nachhinein. Ich habe nämlich schon seit ein paar Wochen so leichte bis mittelstarke Nackenschmerzen und ich dachte, vielleicht ist jemand dabei, der so ein bisschen Ahnung hat. Ich war schon beim Orthopäden und auch schon bei mehreren Physiotherapeuten und leider, also ich habe das jetzt schon seit mehreren Wochen. Und das ist halt, also es ist immer so, dass ich sozusagen morgens aufwache und dann direkt diese Schmerzen habe und das auch manchmal so in den Arm ausstrahlt. Und manchmal habe ich auch so richtig Krämpfe im Nacken und dann kann ich irgendwie meinen Kopf kaum bewegen. Also wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte, dann könnt ihr einfach nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen oder irgendwie einen Kommentar schreiben auf YouTube oder in Spotify oder so. Ich hoffe, dass das bald besser wird, weil also ich habe das jetzt echt schon seit mehreren Wochen und es ist einfach mega anstrengend, ne? Manchmal habe ich so, also manchmal ist es echt doll, manchmal geht's. Aber manchmal habe ich halt auch so, dass ich dann irgendwie so echt, ja, so einen starren Hals habe und meinen Kopf kaum bewegen kann. Und heute in unserer Predigt wird es auch um Menschen gehen, die einen starren Hals hatten. Aber nicht wie so eine Muskelverspannung, von der ich gerade erzählt habe bei mir, sondern die einen geistlich starren Hals hatten. Und es wird auch um Stephanus gehen, von dem Joshi eben schon ein bisschen erzählt hat, der diesen Menschen das gesagt hat, dass sie einen starren Hals haben. Und bevor wir jetzt gleich in den Text rein starten, ich meine, ihr könnt die Stelle schon mal aufschlagen aus Apostelgeschichte 7, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Aber vielleicht wundert ihr euch, wie wir jetzt auf einmal zur Apostelgeschichte 7 kommen und zu Stephanus und ja, wie er auf einmal so aus dem Nichts auftaucht. Weil eigentlich hätten wir letzte Woche schon von Stephanus gehört und dann wäre uns so ein bisschen vorgestellt worden in Apostelgeschichte 6. Aber vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir letzte Woche unseren ukrainischen Pastor Michael Ostanin da hatten und Andi hat dann einfach während des Quartals so spontan entschieden, dass wir die Vorstellung von Stephanus irgendwann, ich glaube im April wahrscheinlich machen und die Gelegenheit nutzen, dass Michael gerade in Deutschland war und ihn hier zu uns sprechen zu lassen. Deswegen kommt jetzt Stephanus so ein bisschen aus dem Nichts und ich möchte euch trotzdem einmal diese Überbrückung mitgeben, sozusagen, wo er herkommt, wer er eigentlich ist, weil unser Text startet gleich damit, dass er angeklagt wurde. Und das ist vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts, wenn wir die Vorstory nicht kennen. Also, Stephanus, wir sind ja gerade in der Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte ist zwar nach den Aposteln genannt und nach ihrem Wirken, aber wenn ihr die letzten Wochen aufgepasst habt, habt ihr vielleicht gemerkt, in der Apostelgeschichte geht es eigentlich darum, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Und wie der Heilige Geist die Gemeinde Jesu aufbaut. Und Stephanus war einer der Christen in der Apostelgeschichte. Und seine Gemeinde war die erste Gemeinde in Jerusalem. Da war er sozusagen zu Hause. Und wie jede gute Gemeinde hatte auch die Gemeinde in Jerusalem so ihre Probleme. Und diese Gemeinde hatte das Problem, dass sie sozusagen viele Witwen hatten. Und es gab zwei Gruppen von Witwen. Die einen, die griechisch sprechend waren, also sozusagen irgendwie einen griechischen Background hatten und die anderen, die einen jüdischen Background hatten. Und diese Gemeinde hatte den Struggle, dass die griechisch sprechenden Witwen benachteiligt wurden. Und deswegen lesen wir in Kapitel 6, dass die Gemeinde beschlossen hat, ey, wir brauchen da vielleicht ein paar Leute, die da ein bisschen drauf achten, dass die griechisch sprechenden Witwen nicht so benachteiligt werden. Und dafür wurden dann 7 Diakone eingesetzt, nämlich Stephanus und 6 andere, von denen wir die Namen nicht kennen. Und die Voraussetzung dafür, dass diese jungen Männer Diakone wurden in dieser ersten Gemeinde in Jerusalem, waren, dass sie ein gutes Zeugnis hatten in der Gemeinde und dass sie voll Heiligen Geistes waren und dass sie voll Wahrheit waren. Und Stephanus ist jetzt einer dieser Diakone geworden. Er ist sozusagen dafür zuständig, dass die Witwen gut versorgt sind, aber er predigt auch in der Gemeinde, er tut Zeichen und Wunder und dient der Gemeinde mit seinem ganzen Herzen. Wir lesen, dass er ein Herz hatte für die Menschen, gerade so, die hilfsbedürftig waren, aber dass er sich um die ganze Gemeinde gesorgt hat. Und die Gemeinde wächst und wächst schnell. Und wie das nicht anders zu erwarten ist, ist das den Juden, die damals in Jerusalem waren, ein Dorn im Auge. Weil sie wollten natürlich nicht, dass da jetzt so eine neue Religion entsteht oder ein neuer Glaube entsteht und dass dieser Jesus, den sie ja gerade von vor einiger Zeit erst umgebracht haben, jetzt trotzdem so eine Gemeinde hat. Und deswegen lesen wir in Kapitel 6, Vers 9, ich lese es mal aus der Neuen Genfer, aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn an, also gegen Stephanus. Und zwar von der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, also der Libertiner steht vielleicht in eurer Übersetzung, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria, aus den Provinzen Sizilien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Also wir lernen Stephanus gerade kennen. Er ist gerade aufgetaucht irgendwie aus dem Nichts und wir lernen ihn kennen als einen Mann, der voll Heiligen Geistes war und der dafür brannte, die Gemeinde zu Jesus zu führen. Und direkt im nächsten Moment wird er angeklagt von den Juden und vor den Hohepriester geführt. Und der Hohepriester war sozusagen also der Oberbabbo und bei den Juden. Also da wurde man hingeschickt, wenn es richtig ernst wurde. Und sie fingen an, ihm Sachen vorzuwerfen. Die waren ja natürlich so ein bisschen widersprüchlich und auch ausgedacht, steht auch noch in Kapitel 6. Aber sie werfen ihm vor, dass er gelästert hat gegen Gott, gegen Mose, gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Und Stephanus hält jetzt in Kapitel 7 seine Verteidigungsrede. Und das ist unser Text heute. Wir haben heute Kapitel 7, Vers 1 bis 53. Also einen richtig langen Text. Und weil der Text so lang ist, werde ich den jetzt nicht komplett chronologisch lesen, sodass ihr am Ende vergessen habt, was am Anfang passiert ist, sondern wir werden uns so Stück für Stück da durchhangeln. Aber eine Sache ist wichtig zu sehen. Stephanus geht hier zum Hohepriester und zu den Juden und er fängt an, mit ihnen über das Alte Testament zu reden. Und er gibt ihnen sozusagen so einen Generalüberblick über das Alte Testament und was da passiert ist und spricht mit ihnen sozusagen über ihr Lieblingsthema. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Herr der Ringe kennt. Ihr könnt euch ja mal melden, wenn ihr mindestens einen Herr der Ringe-Film geguckt habt und vielleicht wisst, wer Frodo ist. Ja, traut euch mal richtig zu melden. Okay, und dann meldet euch mal, wenn ihr alle Filme geguckt habt, vielleicht auch mehrmals und auch so die Hauptcharaktere kennt. Okay, sind auch sehr viele. Und dann meldet euch mal, wenn ihr das Gefühl habt, so, ihr kennt euch wirklich richtig gut aus, ihr habt Herr der Ringe förmlich studiert, ihr wisst eigentlich so alle Background-Stories, habt vielleicht sogar die Bücher gelesen. Das sind immer noch viele. Und ich würde sagen, ich bin so Level 2 von dem, was ihr euch gerade gemeldet habt, vielleicht Level 1,5 manchmal. Aber mein persönlicher Herr der Ringe-Berater ist auch hier in der Jugend, vielleicht kennt ihr ihn auch, vielleicht wisst ihr auch jetzt schon, wen ich meine, ist Arvin. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit ihm über Herr der Ringe unterhalten habt, aber er kennt sich wirklich richtig, richtig gut aus. Und ich habe mal, um ihn zu testen, ChatGPT gefragt nach Fragen über Herr der Ringe, die man nicht beantworten kann, weil die einfach nicht irgendwie, nicht zu beantworten sind, und habe die dann Arvin geschickt. Und Arvin kannte sich so gut in Herr der Ringe aus, er konnte sogar diese Fragen beantworten. Und jetzt stellt euch mal vor, da sind so Herr-der-Ringe-Leute, die noch viel krasser sind als Arvin, die auf so einem Level sind von, sie kennen die Hälfte der Bücher auswendig und würden am liebsten den ganzen Tag Elbisch reden. Also so ein Level von Herr-der-Ringe-Krassheit. Und stellt euch vor, ich gehe jetzt zu diesen Leuten und fange mit ihnen an, über Herr-der-Ringe zu reden. Und erkläre ihnen so ein bisschen die Basics und sagst so, ja, das war ja so und Frodo und Hobbits und so weiter. Vielleicht fänden sie es ein bisschen überheblich, dass ich als so ein Noob jetzt da hingehe und mit ihnen über Herr der Ringe rede. Vielleicht würden sie sich auch freuen, weil das ihr Lieblingsthema ist und sie den ganzen Tag darüber reden wollen und dass sie mit mir darüber reden können. Und so ähnlich ist diese Situation mit Stephanus gerade auch. Er geht sozusagen zu den Menschen, die sich ihr Leben lang nur mit dem Alten Testament beschäftigt haben, die richtige, also wenn man so sagen kann, Alttestament-Nerds sind, die alles darüber wissen, alles darüber gelernt haben, das auswendig gelernt haben in der Ursprache und so weiter und fängt an, mit ihnen über das Alte Testament zu reden. Also eigentlich, keine schlechte Idee. Und man würde jetzt erwarten, dass Stephanus sich dann anschließend verteidigt, also dass er versucht, so jetzt erstmal mit denen so auf eine gemeinsame Wellenlänge zu kommen, über das Alte Testament zu reden, so ein bisschen Sympathiepunkte zu sammeln und dann am Ende sagt so, ja Leute, jetzt wegen der ganzen Lästersache chillt mal, ich habe das nicht gemacht, ich weiß auch nicht genau, wer mir das jetzt vorwirft, aber wenn ihr denen richtig zuhört, dann merkt ihr, das widerspricht sich, ich bin echt unschuldig, ja, und versucht sozusagen im letzten Moment seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber Stephanus macht das nicht. Er redet zwar über das Alte Testament, also das Lieblingsthema der Juden, aber am Ende sagt er ein paar Worte, die das sozusagen alles zunichte machen und unterschreibt damit sein Todesurteil. Und das ist unser Text heute. Und ich lese mal von Vers 48 bis 53. Das ist sozusagen der Abschluss von unserem Text. Also nachdem Stephanus das ganze Alte Testament zusammengefasst hat in 47 Versen, sagt er: Doch der Höchste, also Gott, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen, da haben wir das mit dem Hals, und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen der Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Als ich diese Verse gelesen habe, das erste Mal, dachte ich so, oh Mann, Stephanus, er hat so gut angefangen, 47 Verse erzählt über das Lieblingsthema der Juden und jetzt am Ende macht er alles zunichte, weil er den Juden so eine Klatsche gibt und echt, also sozusagen diese Gelegenheit jetzt nimmt, wo er sich eigentlich verteidigen soll, um ihnen ihre Sünden zu offenbaren. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Moment, wenn man irgendwie ein Buch liest oder einen Film schaut und die ganze Zeit so ein bisschen hofft, dass der Lieblingscharakter überlebt. Und meistens klappt das ja auch. Alle anderen sterben irgendwie, sobald sie eine Kugel in den Fuß bekommen. Aber der Lieblingscharakter, der kann 10 Kugeln abbekommen und überlebt. Es wird dann immer knapper, aber irgendwie schafft er es doch am Ende. Und Lieblingscharaktere, also die Helden der Geschichte, denen können am Ende auch die Beine fehlen und die laufen trotzdem noch davon. Die schaffen es irgendwie immer. Aber wenn wir unseren Text kennen heute Abend, und ich weiß, das ist jetzt ein großer Spoiler, weil das kommt eigentlich erst nächste Woche, aber ich kann euch schon mal sagen, Stephanus wird nicht überleben. Stephanus wird am Ende von Kapitel 7 gesteinigt werden. Und dann sind wir so ein bisschen verwirrt. Ich war auf jeden Fall verwirrt, als ich dann gelesen habe, dass er diese Gelegenheit, sich zu verteidigen, überhaupt nicht nutzt. Er redet über das Alte Testament, wirft den Juden vor, dass sie halsstarrig und unbeschnitten an Herz und Ohren sind und wird am Ende gesteinigt. Und ich habe mich gefragt, warum macht Stephanus das? Warum sagt er nicht, er ist unschuldig und kann dann vielleicht weiter in der Gemeinde dienen und weiter leben und vielleicht noch ein tolles Leben haben? Und ich glaube, das ist die große Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Warum hat Stephanus das gemacht? Warum hat er sich nicht verteidigt? Und ich glaube nicht, dass er die letzten Minuten seines Lebens genutzt hat, um nochmal mit den Juden die Basics des Alten Testaments durchzugehen oder dass er vielleicht einfach angeben wollte und nochmal zeigen wollte, wie gut er sich auskennt. Ich glaube, dass Stephanus in diesen 47 Versen zwei zentrale Botschaften hat, die er dem Volk mitgeben möchte. Erstens, dass Gott nicht in Tempeln wohnt. Und zweitens, dass Gott Menschen gebraucht, die vom Volk abgelehnt wurden. Dass Gott nicht in Tempeln wohnt und dass Gott Menschen gebraucht, die vom Volk abgelehnt wurden. Diese beiden Wahrheiten betont Stephanus in den letzten Versen, die wir gerade gelesen haben. Aber die finden wir auch in den ganzen Versen davor, untermauert sozusagen mit den Geschichten aus dem Alten Testament. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Text, wenn wir ihn gleich durchgehen, das nicht wie so eine Geschichtszusammenfassung lesen und so ja nochmal die Basics durchgehen, sondern dass wir schauen, warum sagt Stephanus das hier? Eigentlich hätte man das nicht erwartet. Es ist eigentlich ein bisschen überraschend, dass Stephanus jetzt diese lange Rede über das Alte Testament hält obwohl er sich ja eigentlich verteidigen soll. Aber ich glaube, wenn wir genau hinschauen, dann können wir heute Abend etwas mehr verstehen, wie Stephanus' Herz drauf war. Genau, und wir werden jetzt sozusagen jetzt nicht den ganzen Text einfach durchlesen, sondern den Text in kleine Abschnitte unterteilen und dann immer schauen, was da drin steckt. Und damit ihr dem Ganzen ein bisschen besser folgen könnt, möchte ich euch einladen, dass ihr eure Bibel irgendwie offen habt, Apostelgeschichte 7. Und ich habe auch, um das ein bisschen zu veranschaulichen, in der PowerPoint so eine kleine Tabelle gemacht, wo ihr vielleicht dem Ganzen so ein bisschen mitfolgen könnt. Also wir werden immer die Verse durchgehen und dann sehen, wie diese beiden Botschaften sich durch diesen Text hindurchziehen. Also in den Versen 2 bis 5 beschreibt Stephanus, wie Gott zu Abraham gesprochen hat. Und Abraham war damals in Mesopotamien. Ihr müsst nicht wissen, wo das war, aber ihr könnt euch merken, Mesopotamien war einfach sehr weit weg von Israel. Also von dem Ort, wo am Ende das Volk Israel leben sollte. Und Gott stand nicht irgendwie auf dem Tempelberg und hat zu Abraham gesagt, ey, komm mal rüber, ich weiß, du bist noch mega weit weg, aber komm mal her, dann können wir irgendwie Gemeinschaft haben oder dann kann ich zu dir sprechen, sondern Gott ist zu Abraham gegangen, in das Land Mesopotamien und hat dort zu ihm gesprochen. Und Stephanus zeigt ja damit, einfach direkt im ersten Absatz, Gott braucht keinen Tempel, Gott ist überall. Gott ist sozusagen ein Gott, der mit seinem Volk mitzieht. In den Versen 6 bis 8 beschreibt Stephanus, wie Gott prophezeit, dass sein Volk in ein fremdes Land gebracht wird und dass es dort 400 Jahre lang versklavt sein wird. Also wieder sehr, sehr weit weg von dem Ort, den Israel eigentlich als sein Zuhause bezeichnet und wo die Juden davon überzeugt waren, dass das der Ort war, an dem man Gott begegnen konnte. Gott braucht keinen Tempel, um seinem Volk nah zu sein. Das sehen wir auch in diesen Versen. Dann in den Versen 9 bis 16 beschreibt Stephanus die Geschichte Josefs. Und ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte Josefs nochmal euch vorlesen oder erzählen. Es ist eine sehr schöne Geschichte, kann ich euch sehr empfehlen. Und falls ihr die kennt, dann wisst ihr sozusagen, wie die Geschichte ausgeht. Josef wird von seinen Brüdern verkauft, wird abgelehnt sozusagen. Sie hassen ihn und verkaufen ihn nach Ägypten. Aber in Vers 9 heißt es, doch Gott war mit ihm und er rettete ihn aus all seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Gott war mit Josef, als Josef verkauft wurde und gebrauchte ihn, obwohl er gerade im Gefängnis saß. Und wir wissen, Josef ist ein Bild auf Jesus, weil Jesus auch abgelehnt wurde, auch verkauft wurde. Aber Josef ist auch ein Bild darauf, dass Gott gerade durch die Abgelehnten wirkt und gerade in der Schwachheit Menschen gebraucht. Dann in den Versen 17 bis 22 zeigt Stephanus, wie Gott bei seinem Volk war, während es in der Versklavung war. Weit weg von dem Ort, den Gott Abraham damals ja verheißen hatte. Gott meinte ja zu Abraham, ey, ich werde dir ein verheißenes Land schenken und dein ganzes Volk wird dahin ziehen. Und weit weg davon sind die Israeliten versklavt in Ägypten, jahrhundertelang. Doch Gott bleibt seinem Volk treu. Obwohl sie keinen Ort der Begegnung hatten, obwohl sie in Ägypten keinen Tempel aufbauen konnten, auch keine Stiftshütte dabei hatten, Gott braucht keinen Tempel, um seinem Volk zu begegnen. Weiter geht es in den Versen 23 bis 29 mit der Geschichte von Mose. Und vielleicht erinnert ihr euch, Mose hat versucht, für seine israelitischen Brüder Gerechtigkeit zu schaffen. Und dabei aber große Ablehnung erfahren. In Vers 27 sagt der, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Mose wurde also direkt vom israelitischen Volk abgelehnt, aber Gott gebrauchte ihn trotzdem. In den Versen 30 bis 34 beschreibt Stephanus, wie Gott Mose beruft. In Vers 30 steht, und als er 40 Jahre alt war, als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn, der Feuerflamme eines Busches. In manchen Übersetzungen von euch heißt es vielleicht auch in der Wildnis am Berg Sinai. Auf jeden Fall stellen wir fest, sehr weit weg vom Volk Israel, sehr weit weg von Jerusalem, von dem verheißenen Land. Irgendwo in der Wüste begegnet Gott Mose. Und es heißt dort auch, dass es heiliges Land war. Und das liegt nicht daran, dass die Sinai-Halbinsel irgendwie besonders heiliges Land war, sondern es liegt daran, dass Gott da war. Gott begegnete seinem Gesandten dort, wo er war. In den Versen 35 bis 36 verdeutlicht Stephanus noch einmal, dass Gott genau den gebrauchte, den Israel verworfen hatte. In Vers 35 heißt es: Diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dann weiter in Vers 37 bis 41 beschreibt Stephanus, wie das Volk Israel, als es sich in der Wüste befand, wieder Mose als ihren Leiter und Führer ablehnte und sich stattdessen danach sehnte, nach Ägypten zurückzukehren. Also Mose war gerade auf dem Berg, empfing die 10 Gebote von Gott, und das Volk war unten am Boden und fing an, sich Götzen zu machen, weil sie irgendwie unzufrieden waren mit dem, den Gott ihnen gesandt hatte, und ihn ablehnten und gerne zurück zu ihren Götzen würde, zurück nach Ägypten wollte. Aber Gott gebraucht die Abgelehnten. Und dann in Vers 42 bis 50 beendet Stephanus seine Zusammenfassung der Geschichte Israels, indem er beschreibt, wie das Volk für Gott eine Stiftshütte gebaut hat und wie Salomo daraufhin einen Tempel baute. In Vers 46: Dieser, also Josua, fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, und wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Stephanus hat hier, das war jetzt sozusagen in einem sehr schnellen Durchlauf, aber Stephanus hat hier sozusagen die ganze Geschichte Israels zusammengefasst und am Ende abgeschlossen damit, dass Gott nicht in irgendwelchen Stiftshütten oder auf irgendwelche Stiftshütten, Häuser oder Tempel angewiesen ist, um seinem Volk nahe zu sein, sondern dass Gott diese ganze Welt geschaffen hat und überall sein kann, wenn er das möchte. Egal, ob das jetzt Ägypten war, Mesopotamien oder irgendwo in der Wüste, Gott war immer da. Gott war immer bei seinem Volk. Und es waren eher die Israeliten, die gerne irgendwie so ein Haus bauen wollten und die dann wollten, dass sie irgendwie einen Tempel haben und wo sie an Gott anbeten konnten und die dann diesen Tempel angefangen haben zu verehren. Und ich glaube, ich lese euch mal zwei Verse vor, 41 und 48. 41 ist noch vom Volk Israel. Und sie machten einen Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Und Vers 48, wesentlich später, da sagt Stephanus zu den Juden, die ihn gerade anklagen: Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in diesen beiden Stellen steht, dass die Menschen sich über irgendwelche Sachen freuen, die sie mit ihren Händen machen konnten. In Vers 41 waren das die Götzen, diese Kälber, die sie gemacht haben. Vers 48 ist es der Tempel. Und Stephanus zeigt, dass beides irgendwie das Ziel verfehlt. Er zeigt, dass die Juden ihre Hoffnung viel zu sehr auf den Tempel gesetzt haben und offenbart ihnen die Ursache. Das Problem mit dem Tempel war nicht, dass es an sich irgendwie schlecht war, zum Tempel zu gehen und dort Gott anzubeten, sondern Stephanus offenbart den Juden hier ihre Wurzelsünde. Sie wollten sich an etwas erfreuen, was sie mit ihren eigenen Händen gemacht haben. Und ich glaube, jetzt kommt sozusagen eine Sache, die ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist, weil der Tempel ja an sich etwas Gutes ist. Aber wenn der Tempel es ist, von dem wir so unsere Freude und Erfüllung und Zufriedenheit und Hoffnung beziehen, dann kann auch ein Tempel zu etwas, zu einem Götzen werden. Und vielleicht für euch ist der Tempel in Jerusalem nicht so die Gefahr, zum Götzen zu werden, weil den gibt es eh nicht mehr. Vielleicht sind es aber andere Dinge, die an sich vielleicht geistlich wirken, aber wenn wir die falschen Dinge da so reinprojizieren, sie zu Götzen werden können für uns. Zum Beispiel, in der Bibel steht ja, dass unser Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist und dass es deshalb gut ist, wenn wir auf unseren Körper achten. Und trotzdem sehen wir, dass auch unser Körper zu einem Götzen werden kann. Oder vielleicht leitest du einen Hauskreis und du machst es mit Hingabe und mit Liebe für die Menschen, die da drin sind.
Aber auch ein Hauskreis kann zu einem Götzen werden, wenn du deine Identität darauf baust, dass die Menschen dir irgendwie positives Feedback geben und dass du dich daran erfreuen kannst, dass du so ein toller Hauskreisleiter bist. Oder dein Lobpreisdienst ist eigentlich etwas Gutes, eigentlich etwas, womit du Gott ehrst. Aber es kann zu einem Götzen für dich werden, wenn du irgendwie dich daran erfreust oder denkst, dass die Menschen abhängig von dir sind, von deinem tollen Lobpreisdienst, damit sie Gott anbeten können. Sogar deine Bibel kann zu einem Götzen werden. Und zwar, wenn du dich nicht mehr an Gottes Wort selbst erfreust, sondern daran, dass du so eine edle Hülle hast und alles so schön markiert hast und so schöne Sachen da reingeschrieben hast und irgendwie schöne Bilder hast oder so. Und ich glaube, das ist das Gefährliche, weil wenn etwas Geistliches für uns zu einem Götzen wird, dann hat das irgendwie so eine Tarnkleidung an. Vielleicht, keine Ahnung, die PS4 ist für uns ein offensichtlicher Götze, aber die Bibel fällt uns manchmal schwer zu erkennen, weil es eigentlich etwas Gutes ist. Und deswegen sagt Stephanus hier, ey, schaut, dass ihr nicht auf die Sachen vertraut, die ihr mit euren Händen gemacht habt, sondern schaut, dass ihr auf Gott vertraut. Den Tempel zu bauen war etwas Gutes. Aber sich daran mehr zu erfreuen als an Gott selbst, zeigt, wo das Problem dieser Menschen lag. Ihr Herz hing an ihrem Wissen, an ihren Ritualen, an den Werken ihrer Hände. Aber ihr Herz hing nicht an Jesus. Und das offenbart Stephanus den Menschen hier. Und deswegen waren die Juden natürlich sauer auf ihn. Vielleicht kennt ihr ja den Film Madagaskar mit diesen vier Tieren, die irgendwo in New York in so einem Zoo leben. Genau. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich, also für mich ist es echt so ein Kindheitsfilm, auch so ein entspannter Film, den man irgendwie immer gucken kann, ohne dass da irgendwelche unangemessenen Sachen drin vorkommen oder so oder unanständige Sachen drin vorkommen. Außer wir sind Nilpferd manchmal, aber egal. Naja, und dieser Film beginnt damit, dass Marty, das Zebra, in New York lebt, in seinem Zoo und irgendwie auf den Gedanken kommt, dass es eigentlich in der Wildnis leben möchte. Und die anderen drei Tiere halten erst so dagegen und sind so, ey, nee, der Zoo hat doch alles, was wir brauchen und wir leben hier perfekt. Aber jeder, der den Film sieht, merkt, das Zebra hat recht. Eigentlich sind sie nicht für den Zoo in New York gemacht, sondern eigentlich sind sie für die Wildnis gemacht. Die anderen Tiere sind einfach nur gewohnt, in Käfigen zu leben und können sich nicht vorstellen, wie es ist, da zu sein, wofür sie geschaffen sind. Und so ähnlich wie Marty das Zebra damals versucht hat, den anderen Tieren zu erklären, dass sie nicht für den Zoo in New York gemacht sind, genauso erklärt Stephanus den Menschen hier, dass sie nicht dafür gemacht sind, Götzen zu dienen, also sozusagen in ihrem eigenen kleinen Käfig zu leben. Er drückt das so aus und sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. In diesen Versen fasst Stephanus seine zweite Botschaft zusammen, die er in den Versen über das Alte Testament belegt hatte. Gott gebraucht diejenigen, die vom Volk Israel getötet worden waren. Genau, da seht ihr das. Vers 51 bis 53. Gott gebraucht diejenigen, die vom Volk Israel abgelehnt wurden. Immer wenn Gott Menschen gesandt hatte, die Zeugnis von ihm gaben oder das sagten, was Gott ihnen aufgetragen hatte, wurden die Juden sauer und wollten sie umbringen. Das war zum Beispiel Mose, Elia, Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Amos, Micha oder Johannes der Täufer. Und zum Schluss auch Jesus. Und Jesus geht darauf selber ein. Jesus erzählt die Geschichte, ein Gleichnis vom Weinbergbesitzer. Und dieser Weinbergbesitzer, dem gehörte ein Weinberg, und er ist in ein fernes Land gereist und hat seinen Weinberg verpachtet. Und irgendwann war die Zeit der Ernte und dann schickt er seine Knechte, um die Ernte sozusagen einzuholen. Und die Pächter aus Habgier töten die Knechte, die vom Weinbergbesitzer gesandt sind. Und dann sendet der Weinbergbesitzer wieder Knechte, um zu den Pächtern hinzugehen und die Ernte einzuholen. Aber die Weinbergpächter töten wieder die Knechte. Und zum Schluss denkt sich der Weinbergbesitzer, okay, die haben jetzt alle meine Knechte umgebracht, was soll ich noch machen? Ich sende meinen Sohn. Den werden sie hoffentlich respektieren. Und als die Pächter den Sohn kommen sehen, denken sie sich, das ist der Erbe vom Weinberg. Wenn wir den jetzt umbringen, dann gehört der Weinberg uns. Und Jesus zeigt, dass das Problem des Volkes Israel immer war. Sie waren taub für das, was Gott ihnen sagen wollte durch seine Propheten. Und als Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat, fürchteten sie um ihren Einfluss, um ihre eigene Ehre und um ihre Stärke. Und genauso wie sie Jesus und die Propheten umgebracht hatten, genauso klagen sie jetzt Stephanus an. Wir sehen, dass auch bei Jesus irgendwie falsche Zeugen aufgetreten sind, die falsche Zeugnisse vorgebracht haben. Und dass das Gleiche jetzt auch bei Stephanus passiert. Und die Juden erwarten jetzt vermutlich gleich, dass Stephanus sich verteidigen wird. Und dass er erklären wird, warum er unschuldig ist und dass sie ihn dann vielleicht doch überführen können oder so. Aber Stephanus verzichtet hier darauf, sein eigenes Leben zu retten. Und der Grund dafür ist, weil er wusste, dass Jesus es wert ist. Jesus ist es wert. Das ist auch der Titel der Predigt. Jesus ist es wert. In Philipper 1, Vers 21 schreibt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Und Stephanus hat das verstanden. Er hat verstanden, dass es nicht wirklich um ihn geht, sondern dass es in seinem ganzen Leben um Jesus geht. Und wir müssen uns heute fragen, ob wir das auch glauben, ob wir das auch verstanden haben. Glauben wir, dass es in unserem Leben nicht wirklich um uns geht, sondern dass es allein um Jesus geht? Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich so hier, weil ich manchmal moderiere oder manchmal predige. Aber es gibt auch noch eine Seite von mir, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Und die möchte ich euch heute erzählen. Und zwar bin ich auch ein ziemlich erfolgreicher Schauspieler. Das stimmt wirklich. Und ich bin ja schon seit mehreren Jahren irgendwie aktiv, hatte schon verschiedene Drehs, habe schon in Serien mitgespielt, auch in Filmen. Und letztes Jahr war mein großer Durchbruch. Also, ja, wie soll ich sagen, war mein großer Durchbruch. Und es ist eine Serie rausgekommen mit 6 Folgen über mich vom NDR. Und darin haben sie so halt einfach mein Leben gezeigt, ne? Wie so mein Alltag ist, wie ich so in der Stadt unterwegs bin, durch Hamburg gehe und so. Und ich weiß, ihr glaubt mir das alle nicht, vor allem die mich gut kennen, glauben das wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich euch eine Szene mitgebracht, die ich euch gleich zeige. Und vielleicht sage ich noch vorher gesagt, am Anfang und am Ende ist so ein kleiner Teil davor geschnitten sozusagen, aber im Hauptteil geht es eigentlich um mich. Genau, ihr könnt mal das anmachen. Das ist jetzt sozusagen die Serie, ne? Ist es mit Ton? Wenn nicht mit Ton, ist auch nicht so schlimm. Aber wenn mit Ton, ist schon schöner. Nice. Genau, also das kommt gleich. Das ist jetzt sozusagen das, was da vorgeschnitten ist. Genau. Vielleicht kennt ihr die Serie, aber vielleicht auch. Nee, das war zu weit. Nochmal, vielleicht können wir nochmal ein bisschen zurückspulen. Vielleicht nochmal so ungefähr so 20 Sekunden. Genau. Ja. Ah, nee, das war wieder ein bisschen zu weit. Vielleicht nochmal ein Stück zurück. Sorry. Ja, da. Da bin ich. Der da ganz rechts mit dem Regenschirm. Das bin ich. Ja, wie gesagt. Also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben zu sagen, dass die Serie nur über mich ist. Oder, ja. Also, es gibt ja noch andere 5 Folgen, da komme ich leider nicht drin vor. Und auch das ist eigentlich auch die einzige Stelle in dieser Folge, wo ich drin vorkomme. Vielleicht ist es übertrieben zu sagen, dass ich Schauspieler bin. Vielleicht bin ich eher so Komparse in dieser Serie. Aber das bin ich wirklich. Oder vielleicht nennt man es auch Statist. Und vielleicht merkt ihr, es wäre verrückt zu sagen, dass die Serie über mich ist, wenn ich da nur für eine Sekunde am rechten Bildschirmrand mit einem Regenschirm über meinem Gesicht drin vorkomme. Und genauso hat Stephanus verstanden, dass es in seinem Leben nicht wirklich um ihn geht. Diese Welt besteht seit Jahrtausenden von Jahren und seine kurze Zeit ist wie eine Sekunde in einer Serie. Er hat verstanden, dass er selber nicht der Hauptdarsteller in seinem Leben ist, sondern dass Jesus die Hauptrolle spielt. Und genauso wie ich gerade erzählt habe, dass ich manchmal in Serienkomparse bin, aber es in den Serien nicht wirklich um mich geht, sondern um andere Hauptdarsteller. Genauso zeigt Stephanus hier, dass er weiß, er ist nur Komparse, aber Jesus ist der Hauptdarsteller. Und damit hat er uns einiges voraus. Denn ganz ehrlich, uns fällt es schwer, nicht selber der Hauptdarsteller zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube, wir lesen diesen Text von Stephanus und wir sehen da irgendwie einen Märtyrer und wir Christen sind dann toll daran zu sagen, oh, der war Märtyrer, der ist unser großes Vorbild, wir sollten alle versuchen, so zu sein wie er. Aber was Stephanus uns wirklich voraus hat, ist nicht, dass er Märtyrer war, sondern dass er geschafft hat, seinen Blick nicht so sehr auf sich selber zu richten, sondern seinen Blick mehr auf Jesus zu richten. Und ganz ehrlich, das fällt uns, glaube ich, allen schwer. Danke für das Zeugnis, Annalena, am Anfang und die Ehrlichkeit. In dem Moment, wo wir unzufrieden sind, und das bin ich auch oft, irgendwie mit meinem Arm zum Beispiel, schaue ich ja nur auf mich selber und bin so, oh Jesus, ich brauche das und irgendwie ist ja cool, wenn du mit meinem Studium irgendwas hilfst und irgendwie da brauchen wir, suchen wir eine Wohnung und irgendwie dreht man sich so viel um sich selber. Und Stephanus in unserem Text hat verstanden, dass es in seinem Leben nicht wirklich um ihn geht, sondern dass es in erster Linie um Jesus geht. Und das ist der Grund, weshalb er hier nicht eine Verteidigungsrede hält, um sein eigenes Leben zu retten, sondern weshalb er das Evangelium erzählt und einfach erzählt, ey, Jesus ist in mein Leben gekommen und das ganze Alte Testament hat auf Jesus hingewiesen und jetzt war Jesus da und ihr habt ihn nicht erkannt. Und ich gebe euch jetzt nochmal die Gelegenheit, ich versuche nochmal das, was ich habe, euch zu sagen, damit ihr ihn erkennt, damit ihr versteht, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um euch mit dem Vater zu versöhnen. Wir merken, dass das uns schwerfällt. Das fiel den Juden schwer. Die Juden konnten nicht begreifen, dass sie nicht selber im Mittelpunkt stehen sollten. Das fiel auch Adam und Eva schwer. Adam und Eva waren ja damals in den Garten gesetzt von Gott. Und sie hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Das Einzige, was sie nicht hatten, war, sie waren nicht die Hauptrolle. Und genau damit wurden sie gelockt. Die Schlange sprach zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß. Nächste Folie. Genau, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Adam und Eva wollten Hauptdarsteller sein. Aber wir können nicht Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen und selber Hauptdarsteller sein wollen. Und deshalb lasst uns das Zeugnis von Stephanus zum Anlass nehmen, uns herauszufordern. Wer steht wirklich im Zentrum von unserem Leben? Du selbst? Dein Ansehen? Deine Karriere? Dein Ego? Dein Leben? Es ist nicht leicht, Komparse zu sein. Es ist nicht leicht, jemand anderen die Hauptrolle übernehmen zu lassen und selber in seinem eigenen Leben zur Seite zu treten. Aber ich möchte euch drei praktische Möglichkeiten mitgeben, die es uns erleichtern sollen, Jesus wieder den Ort in unserem Leben zu geben, der ihm gebührt. Erstens, das kommt eigentlich aus dem Text. Erstens, lass los, was für dich vielleicht ein Götze geworden sein kann. Und vermutlich ist das nicht der Tempel in Jerusalem, so wie bei den Juden damals. Vielleicht sind es andere Dinge. Und ich könnte jetzt irgendwelche Sachen aufzählen, wo ich vielleicht vermuten würde, dass das eure Götzen sind. Aber seien wir ehrlich, mir fallen immer nur die gleichen 5 Beispiele ein. Und ihr kennt euch im Endeffekt am besten. Ihr wisst vielleicht selber, wo ihr dazu tendiert, Dinge unbewusst oder bewusst anzubeten oder zu ehren oder den Hauptplatz in eurem Leben zu geben, die nicht Gott sind, die ihr mit euren Händen gemacht habt, wo ihr irgendwie stolz sein könnt auf euch selbst und wo ihr abgewichen seid von dem, wofür ihr geschaffen seid. Also erstens, lass los, was für dich ein Götze geworden ist. Zweitens, lass Gott in dein Leben sprechen. Das Volk Israel wollte damals überhaupt nicht hören, was Gott ihnen zu sagen hatte. Sie haben alle Propheten eigentlich verbannt oder ermordet. Sie waren taub für Gottes Wort. Und ich möchte euch ermutigen, seid nicht taub für Gottes Wort. Lest sein Wort, schaut, was er euch durch sein Wort zu sagen hat. Und drittens, erkenne, dass Jesus es wert ist. Ein Komparse zu sein und jemand anderem die Hauptrolle zu überlassen, ist nicht leicht. Aber wenn wir erkennen, dass Jesus es wert ist, dann ist es leicht. Und so wie Stephanus können wir nur reden, wenn Jesus wirklich unser größter Schatz ist. Und Jesus hat mal dieses Gleichnis erzählt von einem Mann, der in einem Acker gearbeitet hat, ne? Ich weiß nicht, da irgendwie gepflügt hat oder so, und einen Schatz gefunden hat. Und ist er nach Hause gegangen, hat alles verkauft, was er hatte, seinen ganzen Besitz, und hat diesen Acker gekauft, um diesen Schatz zu bekommen. Und genau so erleben wir Stephanus hier. Er ist so erfüllt von Jesus, von dem, was er mit Jesus erlebt hat, dass er bereit ist, alles das, was er sonst besitzt, sogar sein ganzes Leben, loszulassen, um Jesus zu haben. Das Lobpreisteam kann sich auf den Weg auf die Bühne machen. In der Bergpredigt sagt Jesus folgende Worte: Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und anhand von dem Beispiel von Stephanus erkennen wir, dass das, was Jesus hier gesagt hat, sich offenbart, dass das wahr ist. Stephanus wird uns als ein Mann beschrieben, der voll von vom Heiligen Geist war, der voll von Wahrheit war und der ein reines Herz hatte. Und Jesus hat gesagt in Vers 8, glückselig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und nächste Woche in Andis Text lesen wir: Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Wisst ihr, ich glaube, unser Text heute hat so die Gefahr, irgendwie so ein Überbrückungstext zu sein, weil in Kapitel 6 haben wir so einen tollen Teil, wo wir sehen, wie Stephanus Persönlichkeit war. Und nächste Woche haben wir den Text, den jeder kennt über Stephanus. Wenn man an Stephanus denkt, dann denkt man immer daran, wie er gestorben ist, weil das ein sehr besonderer Teil ist. Aber wenn wir unseren Text heute aus Kapitel 7, die ersten 53 Verse, wenn wir diesen Text nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht, warum Stephanus nächste Woche bereit ist, sein Leben für Jesus zu lassen. Weil er erkannt hat, dass Jesus es wert ist. Jesus ist es wert, dass du ihm alles anvertraust. Jesus ist es wert, weil er dir so begegnet, wie du bist, und weil er dich annimmt, wie du bist. Und weil du dazu geschaffen bist, dass du zu ihm gehörst. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht, und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.